Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Im Studio Levent Aktoprak. Guten Morgen. Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Leben mit dem Stigma. Obwohl viele Muslime in Frankreich inzwischen wirtschaftlich zur Mittelschicht gehören, haben sie nicht das Gefühl, in der französischen Gesellschaft wirklich angekommen zu sein. Papstdenkmal bekommt Risse. Seit dem Bekanntwerden der sexualisierten Gewalt in der Kirche Polens gibt es auch öffentlich kritische Stimmen gegen den verstorbenen polnischen Papst. Und keine Party am Copacabana-Strand. Das trifft nicht nur Millionen von Touristen, sondern zum Jahreswechsel auch die Candomblé- und Umbanda-Gläubigen. Seit 1905 gehört das Laizitätsgesetz in Frankreich zu den wichtigsten Prinzipien der Französischen Republik. Und es gibt in Paris extra eine Beobachtungsstelle für Laizität. Und diese Behörde ist direkt dem Premierminister unterstellt und soll mit Rat und Tat die Beziehungen und die aktuellen Fragen zwischen Staat und Religion regeln. Der Blick der Beobachtungsstelle ist in dieser Zeit nach den islamistischen Terroranschlägen besonders auch auf die Entwicklung in der großen muslimischen Community gerichtet. Obwohl bereits viele Muslime wirtschaftlich längst in der Mitte der französischen Gesellschaft angekommen sind, haben sie nicht selten den Eindruck, im Alltag stigmatisiert zu werden. Das geht aus einer soziologischen Studie hervor, die kürzlich veröffentlicht wurde. Dazu Susanne Krause aus Paris.
Mit rund 100 Muslimen haben Farhad Khosrokavar und einige Doktoranden Anfang 2020 in zwei nordfranzösischen Kleinstädten ausführliche Gespräche geführt. Junge Leute aus der Mittelschicht, die es im Leben zu etwas gebracht haben und die sich selbst als Bürger der Republik bezeichnen. Doch das Fazit, das der franco-iranische Soziologe Khosrokavar zieht, wirkt eher bedrückend. Der aktuelle Bürgermeister von London ist pakistanischer Abstammung. Dass in Frankreich nun jemand mit nordafrikanischen Wurzeln Bürgermeister wird, ist sehr unwahrscheinlich. Khosrokavar warnte schon 1995 mit seinem damals veröffentlichten Buch »Der Islamismus und der Tod« vor dem Erstarken des radikalen politischen Islam. Seit 2013 beschäftigt sich der Forscher mit den Kollateralschäden der Entwicklung der zunehmenden Islamfeindlichkeit in Frankreich. In seiner jüngsten Studie befragte er Mittelschichtsmuslime zur alltäglichen Islamophobie. Aufnehmen konnten wir die Gespräche nicht, um eine Selbstzensur der Teilnehmer zu verhindern. Häufig reagierten sie anfangs sehr roh und aggressiv. Sie hatten Angst, dass ihre Aussagen gegen sie verwendet werden könnten, dass wir vom Geheimdienst sind. Vor allem Jüngere hegten diese Befürchtung.
C'est pas possible. Ils avaient peur aussi.
Doch die Forscher konnten Zitate mitschreiben. Ahmed, Inhaber mehrerer Läden, der eigentlich anders heißt, vertraute ihnen an: Ich bin Bürger und erfolgreicher Geschäftsmann. Wieso gilt es als suspekt, wenn ich auf Gemeinde- oder Landesebene politisch aktiv würde? Was ist daran so schlimm? Ein anderer Studienteilnehmer erklärte: Wir sehen uns mit einer Art Republikanismus der Gesellschaft konfrontiert, die Arabern das Recht abspricht, gute laizistische Bürger zu sein, weil man sie, die Republik betreffend, finsterer Absichten verdächtigt. Viele Teilnehmer der Studie meinten, die Wunden der Kolonialzeit seien noch nicht verheilt. Nicht zu Unrecht, sagt Khosrokavar. Zudem fühlten sie sich unter Generalverdacht gestellt, sich in ihrer Community abzuschotten. Und auch Angehörigen der Mittelschicht seien wirtschaftliche Probleme nicht fremd. Um die zu lösen, wählen manche einen Beruf, der wenig Kontakt beschert mit Weißen, wie sie alteingesessene Franzosen nennen. Zum Beispiel im Informatiksektor als selbstständige Experten oder als Fahrer bei Uber für die aus der Unterschicht, weil sie die Vorurteile der Gesellschaft fürchten und selbst Vorurteile der Gesellschaft gegenüber entwickelt haben. Reaktionen und Gegenreaktionen, die sich, so der Soziologe, gegenseitig hochschaukeln. Khosrokavar spricht von einer gläsernen Decke, mit der Muslime aus Frankreichs Mittelschicht konfrontiert seien. Zum selben Schluss kommt eine Umfrage des Pariser Meinungsforschungsinstituts IFOP von vor einem Jahr. Erstmals wurden da muslimische Franzosen zum Thema Diskriminierung befragt. Von Benachteiligungen im Laufe seiner Berufskarriere sprach jeder vierte Befragte, 5-mal mehr als in der Gesamtbevölkerung. Noch erschreckender ist ein Detail. Unter den befragten Muslimen, die Führungspositionen ausüben, erklärten 63%, sie seien schon gezielt diskriminiert worden. In Frankreich nimmt, über einen längeren Zeitraum gesehen, die Toleranz zu, sagt der Soziologe Vincent Thibéry. Er hat die regelmäßigen Umfragen der Nationalen Konsultativen Menschenrechtskommission über Jahrzehnte hinweg analysiert. Ob es nun um die Lage der Frauen geht, um Homosexualität oder auch generell um Einwanderer, die französische Gesellschaft ist heute toleranter denn je. Beim Thema Islam allerdings wirkt die Toleranzkurve wie auf Zickzackkurs. In der jüngsten repräsentativen Umfrage von Oktober 2019 sagten 61% der Befragten, der Islam sei nicht kompatibel mit den Werten der französischen Gesellschaft, kaum weniger als 2003. Dabei hatte bei einer Erhebung im Jahr 2014 nur noch jeder Zweite erklärt, der Islam sei nicht kompatibel mit den Werten der Republik. Doch das war vor Beginn der dschihadistischen Terrorwelle ab Januar 2015.
L'Islam effectivement se retrouve pris.
Beim Thema Islam verkrampft sich alles. Das betrifft nicht mehr nur die Religion, sondern auch jene, die sie praktizieren, weil das Thema zunehmend politisiert wird.
On a derrière un effet de politisation progressive.
Das begann beim erfolgreichen Unterfangen der Rechtsextremen, die Themen Einwanderung und Islam miteinander zu verknüpfen. Es folgten die Konservativen. Nicolas Sarkozy, ab 2007 Staatspräsident, beschwor in seiner Amtszeit mehrfach die christlichen Wurzeln Frankreichs und Europas. Nunmehr bedient sich die Politik massiv der Werte der Republik. Die seien hochzuhalten als Bollwerk gegen den radikalen politischen Islam. Wobei trotz gegenteiliger Versicherungen die Grenze zwischen Islamisten und Muslimen immer schwammiger gezogen wird. Ein Beispiel: Die Gesetzesvorlage zum Kampf gegen den radikalen politischen Islam vom 9. Dezember sieht auch ein Polygamieverbot vor. Dazu äußerte sich Marlène Schiappa, in der Macron-Regierung ehemals Gleichstellungsministerin, nun zuständig für Staatsbürgerfragen, erklärt Soziologe Vincent Thibéry.
En gros, on entend une ministre déléguée à la citoyenneté condamner le polygamisme, mais accepter les troubles.
Die Ministerin verurteilt die Polygamie, aber sie akzeptiert die Truples. So nennt sich eine neue, aber absolut minoritäre Modeerscheinung: Paare mit drei Partnern, die zusammenleben. Das sieht man nun oft in nordamerikanischen Netflix-Serien. Dass sie einerseits traditionelle Bigamie ablehnt und andererseits Truples befürwortet, hat die Ministerin einfach mal so dahingesagt. Schon merkwürdig, wie da jemand, der eigentlich den linken Flügel der Regierung inkarniert, mit einer solchen Bemerkung eine Religion anvisiert. Zudem geht Schiappa dabei prinzipiell von einem aus: Polygamie stehe für Islam. Ganz so, als hätten alle Muslime eine Neigung zu Polygamie. Dabei belegen Erhebungen, dass Polygamie in Frankreich sehr selten ist, auch unter den hiesigen Muslimen. Diskurse wie der von Schiappa dürften kaum geeignet sein, Frankreichs Gesellschaft für mehr Toleranz Islam und Muslimen gegenüber zu erwärmen. Der Forscher Thibéry setzt seine Hoffnung in die junge Generation, die sei multikulturell und offen. Und in ihrem Jahresbericht zitiert die Beobachtungsstelle für die Laizität eine aktuelle Umfrage. Eines ihrer Ergebnisse: 68% der Befragten sind der Ansicht, die Laizität werde von den Politikern zu oft instrumentalisiert.
Ein Beitrag von Susanne Krause aus Paris. Auch die katholische Kirche Polens hat inzwischen ihren handfesten Missbrauchsskandal und er breitet sich zunehmend aus. Besonders nach der Ausstrahlung eines Dokumentarfilms über sexuellen Missbrauch in der polnischen Kirche sind die Debatten in der Öffentlichkeit immer heftiger geworden. Kindesmissbrauch und Vertuschung haben vielen Polen, auch tiefgläubigen Christen, die Augen geöffnet. Die Vorwürfe gegen die katholische Geistlichkeit wiegen schwer. Indessen gibt es auch kritische Stimmen in der Bevölkerung, die sich die Frage stellen, was wusste eigentlich Johannes Paul II. Von den Missbrauchsfällen in der polnischen Kirche? Früher wäre so eine Frage undenkbar gewesen. Bekommt etwa das polnische Papstdenkmal Risse? Der Frage ist Martin Zander nachgegangen.
Ich denke, der polnische Papst ist eine sehr wichtige Gestalt in unserer Geschichte, weil er zum Zusammenbruch des kommunistischen Systems beigetragen hat. Aber sein Mythos verblasst ein wenig, weil die Menschen heute Dinge sehen, die nicht okay sind.
Kacper Kubiak lebt im westpolnischen Zielona Góra. Kubiak ist Fotograf von Beruf und hat eine katholische Schule besucht. Derzeit baut er in Zielona Góra ein Institut für Gleichheit auf. Es soll denjenigen Raum geben, die von der nationalkonservativen Staatsführung und von vielen Bischöfen zu Außenseitern gestempelt werden, vor allem Menschen aus dem LGBT-Milieu, aber auch Migranten, Angehörige von nationalen Minderheiten und sogar Behinderte. Kubiak gehört zur wachsenden Schar von polnischen Gläubigen, die sich von der Amtskirche abwenden. Und das hat nicht allein mit den regierungsnahen polnischen Bischöfen heute zu tun, sondern auch mit dem 2005 verstorbenen polnischen Papst Johannes Paul II.
Sancte Romane Ecclesiae Kardinalem Wojtyła.
Karol Wojtyła, als Johannes Paul II. 2014 heilig gesprochen, galt über alle politischen Gräben hinweg jahrzehntelang als unantastbar. Schließlich war er der Schutzpatron der polnischen Solidarność gewesen und hatte wesentlich zum Zusammenbruch des kommunistischen Regimes beigetragen. Doch seit der Vatikan unter Papst Franziskus Missbrauchs- und andere Skandale in den eigenen Reihen aufarbeitet, verändert sich auch die Sicht der katholischen Polen auf Johannes Paul II. Viele von ihnen können sich nicht vorstellen, dass ihr Papst von dem, was jetzt ans Licht kommt, nichts gewusst haben soll. Viele seiner früheren Anhänger distanzieren sich von ihm. Die Soziologin und LGBT-Aktivistin Monika Drubkowska setzt sich in Gorzów Wielkopolski für die Ausgeschlossenen der Gesellschaft ein.
Ich war religiös und bin tiefgläubig, aber ich praktiziere diesen Glauben nicht mehr. Ich habe keinen Kontakt zur Kirche oder zu Priestern. Ich spreche meine Gebete, das genügt mir, dazu brauche ich die Kirche nicht. Wir, das LGBT-Milieu, haben schon lange gesagt, dass Johannes Paul II. Insofern ein schlechter Papst war, als er Pädophilie vertuscht hat. Wir wussten das, während die Kirche schwieg.
Das ist auf jeden Fall ein Riss in dem Ansehen, auch von dem polnischen Papst. Und eigentlich war es jetzt über Jahrzehnte undenkbar, sich kritisch über den Papst zu äußern.
Diagnostiziert die Kulturwissenschaftlerin Jennifer Rame von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Berichte von Opfern des sexuellen Missbrauchs durch Geistliche in Polen haben die Öffentlichkeit des Landes aufgerüttelt. Vor kurzem sorgte eine 80-minütige Fernsehreportage des Privatsenders TVN für Aufsehen.
Zwracam się do waszej eminencji z prośbą o spotkanie.
Der Dokumentarfilmer Marcin Gutowski zeigt, wie polnische Kirchenoberer alle Affären vertuschen. Er kratzt aber auch am Ruf des heiligen Johannes Paul II. Der ist tot und kann nicht mehr Stellung beziehen. Doch sein engster Vertrauter lebt. Kardinal Stanisław Dziwisz könnte Licht ins Dunkel bringen. Der 81-Jährige verbringt seinen Ruhestand in Krakau. Dziwisz diente Karol Wojtyła bereits als Privatsekretär, als der noch als Erzbischof von Krakau amtierte. Als Wojtyła dann 1978 zum Papst gewählt wurde, blieb Dziwisz an seiner Seite. Im Vatikan, besonders als der Papst bereits von Parkinson gezeichnet war, entschied Dziwisz, wer Zugang zum Kirchenoberhaupt bekommen konnte. Für solche Dienste floss auch Geld. Bei den Kirchenskandalen, die zuletzt publik wurden, bleibt bislang unklar, wie viel Verantwortung Stanisław Dziwisz trug und wie viel sein Papst. Denn Dziwisz äußert sich dazu nicht. Besonders belastend für Johannes Paul II., er förderte den mexikanischen Priester und Gründer der Kongregation Legionäre Christi, Marcial Maciel de Goliado. Er stellte ihn sogar öffentlich als Vorbild für die Jugend hin, und das, obwohl gegen de Goliado seit den 1960er Jahren immer wieder auch vom Vatikan ermittelt worden war. Die Vorwürfe: Drogenmissbrauch, Korruption und fortgesetzter sexueller Missbrauch.
Die Geschichte der Legionäre Christi übertrifft alle düsteren Geschichten, mit denen wir es in der Kirchengeschichte in den vergangenen 2000 Jahren zu tun hatten.
Bilanziert der Priester und Moralphilosoph Andrzej Kobyliński von der Warschauer Kardinal Stefan Wyszyński Universität. Zahlreiche Priester und Gelehrte der polnischen katholischen Kirche stimmen Kobyliński zu, doch die Mehrheit der Bischöfe blockt ab. Vor allem schweigt Stanisław Dziwisz, der frühere Papstsekretär. Don Stanislaw, wie er im Vatikan heißt, hat sich stets standhaft geweigert, Auskunft über Interna zu erteilen. Marcin Gutowski zeigt in seinem Film, wie er Dziwisz hinterherläuft und vergebens versucht, ihm eine Aussage zu entlocken. Am Ende dieses ausgedehnten Katz-und-Maus-Spiels verwarnt der verschwiegene Dziwisz den Filmemacher plötzlich per Handy.
Das, was ihr mit mir macht, ist eine Hexenjagd. Das habe ich nicht verdient. Bei Gott, dem Herrn, 39 Jahre lang habe ich dem Papst gedient. Es geht doch um Polen. Und wir werden hier einen internationalen Skandal auslösen. Skandal
internationale. Doch der Skandal ist schon da und er verändert das Bild der katholischen Kirche unter den polnischen Gläubigen.
Wir haben Papst Johannes Paul II. Und Kardinal Dziwisz als rechte Hand unseres Papstes sehr geschätzt. Aber nach diesem Film haben die Menschen angefangen, ihre Dokumente für einen Kirchenaustritt vorzulegen. Jeder zweite Bekannte von mir geht jetzt aus der katholischen Kirche fort.
Sagt die LGBT-Aktivistin Monika Drubkowska aus Gorzów Wielkopolski. Die Kulturwissenschaftlerin Jennifer Ramme von der Europa-Universität Frankfurt-Oder erklärt:
Von 9 Umfragen, die gemacht wurden, stellt sich heraus, dass 47% der jungen Menschen eine negative Haltung gegenüber der Kirche hat. Und das ist für die Kirche selbst ein Schock. Meiner Meinung nach ist das schon auch so eine Art Bumerang-Effekt. Das heißt, über Jahrzehnte lang hatte eigentlich die katholische Kirche in Polen so ein moralisches Vakuum gefüllt. Also eben auch, was ist Moral, was sind die Werte der Gesellschaft? Und diese auch bestimmt, hatte diesen bisschen heiligen Status. Und hier sieht man, dass jetzt einfach so ein Bruch passiert ist.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die katholische Kirche Polens tief in die Tagespolitik verstrickt. Sie hat zuletzt Ende Oktober 2020 sogar das Verfassungstribunal dazu gebracht, Abtreibungen unter allen Umständen zu verbieten, auch bei Gefahr für das Leben der Mutter. Dagegen haben seither Hunderttausende auf Polens Straßen protestiert, auch Kirchenangehörige. Indes weigert sich die Mehrheit der Bischöfe des Landes beharrlich, Unmoral in den eigenen Reihen aufzuarbeiten. Auch viele polnische Katholiken, die immer noch in die Messe gehen, halten sich inzwischen lieber an Papst Franziskus als an die eigenen Kirchenoberen.
Ich gehe in die Kirche. Aber das, was die polnischen Bischöfe tun, gefällt mir nicht unbedingt. Sie sollten aufhören mit dem Vertuschen. Die Menschen wenden sich von ihnen ab. Mir ist klar, dass nicht jeder Geistliche ein Pädophiler ist. Es sind Einzelfälle, aber man darf sie nicht totschweigen und die Täter einfach in eine andere Gemeinde versetzen, wo sie dann wieder Kinder missbrauchen.
Sagt Sławek, ein Mann in mittlerem Alter, der einen Vergnügungspark betreibt. Ich treffe ihn am Sockel des Christusdenkmals im westpolnischen Świerbodzin. Dieses Denkmal, eine Figur aus weiß gefärbtem Beton, ist 36 Meter hoch und angeblich die größte Christusfigur der Welt. 2010, als sie erbaut wurde, stand die polnische Kirche im Zenit ihrer Macht. Mittlerweile steht diese Macht auf tönernen Füßen.
Aus Polen, Martin Zander.
Normalerweise tummeln sich um diese Zeit Millionen von Touristen in der weltweit berühmtesten Partystadt Rio. Aber es wird definitiv in diesem Jahr in der Metropole keine rauschenden Partys mit Feuerwerk und Konzerten geben. Die zuständigen Behörden haben in Rio alle Veranstaltungen an Silvester untersagt. Das Virus hat auch Brasilien fest im Griff. Auch dort fühlt sich der Alltag für viele eher surreal an. Der Copacabana-Strand wird diesmal leer bleiben. Und das hat auch möglicherweise auch Folgen für die Umbanda- und Candomblé-Gläubigen. Diese Glaubensgemeinschaften haben ihre eigenen religiösen Zeremonien und Rituale. Und dazu gehört es zum Beispiel zum Jahresende Geschenke an die Meeresgöttin zu machen, sagt Anne Herberg.
So klingt das eigentlich an Silvester unterm Zuckerhut. Tonnenweise Feuerwerkskörper werden da von Flüssen in der Atlantikbucht vor Rio de Janeiro gezündet. Ein gigantisches Spektakel. Millionen Menschen folgen ihm von der Copacabana aus. Doch daraus wird in diesem Jahr nichts. Rios berühmte Strände werden wegen Corona abgeriegelt. Der Chef des Einsatzzentrums von Rio, Alexandre Kademann, erklärt:
Depende muito da atitude.
Es hängt von jedem Einzelnen ab. Es gibt kein besseres Symbolbild als der leere Strand der Copacabana, um all den Toten zu gedenken. Dabei waren Rios Strände an Silvester aber weit mehr als traditioneller Treffpunkt für die Partycrowd. Hier findet zum Jahreswechsel auch ein wichtiges afro-brasilianisches Ritual statt. Gekleidet ganz in Weiß, begleitet von Trommeln und Gesängen, kommen die Anhänger der Umbanda-Religion im Kerzenschein zusammen. Sie legen Blumen, Champagner, Seife oder Parfum in ein Boot und übergeben es den Wellen. Zu Ehren von Iemanjá, der Göttin des Meeres, der wichtigsten Gottheit der afro-brasilianischen Religionen Umbanda und Candomblé in Brasilien. Doch in diesem Jahr kann das Ritual, an dem normalerweise 2000 Menschen teilnehmen, nur symbolisch stattfinden, erklärt Zeremoniemeister Marcelo Dias. Statt einem Treffen am Strand können die Menschen ihre Wünsche und Botschaften in den Teredos, unseren Tempeln, abgeben. Wir sammeln sie in einem Boot und tragen es dann in einer kleinen Gruppe stellvertretend zum Wasser. Denn das religiöse Ritual muss stattfinden, damit das Schlechte dieses Jahres weggespült wird, die Energie fließen kann und wir neue Kraft bekommen, um gegen diese Pandemie Widerstand zu leisten. Brasilien ist einer der Brennpunkte der Pandemie. Mehr als 7,5 Millionen Infizierte, mehr als 190.000 Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19. Spiritueller Beistand ist für viele in diesen Zeiten umso wichtiger, sagt auch Ivanir dos Santos. Er ist Babalawo, afro-brasilianischer Priester. Doch auch er weiß, Iemanjá wird nicht alles richten können. Das Jahr 2021 wird uns ja nicht automatisch Besserung bringen. In Brasilien ist noch nicht klar, wann hier die Impfungen beginnen. Viele Leute haben ihre Arbeit verloren, die Armut hat zugenommen. Wir müssen Geduld und Verantwortung beweisen, auch wegen der Unverantwortlichkeit mancher Regierenden. Auf wen er anspielt, ist klar. Der rechtsextreme Präsident Jair Bolsonaro spielt die Pandemie nach wie vor herunter. Auch deswegen halten sich viele im Land nicht an die Corona-Auflagen. Seit 22 Jahren lebe ich hier an der Copacabana und Silvester war immer hier. Es wird seltsam sein in diesem Jahr, sagt eine Anwohnerin. Und Alexander Kademann, Chef des Einsatzzentrums von Rio, mahnt: Bleib zu Hause. Dieses Jahr stoßen wir nicht auf den Jahreswechsel an, sondern auf das Leben.
Aus Rio, Anne Herberg. Und das war's dann für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktobrak. Ein Programmhinweis. Heute Abend können Sie ab 20.10 Uhr aus Religion und Gesellschaft das Feature Corona-Wunden von Menschen, die sich um die Seele sorgen, hören.